Von Wum bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen.
Also du musst davon überzeugt sein, dass es das jetzt ist und dass es eben auch Durststrecken, sehr durstige Strecken geben kann und dass es trotzdem richtig ist, das jetzt so zu tun.
Deswegen ist es ein experimentelles Projekt, auch was passiert, wenn Leute, die normalerweise nur in Galerien, in Museen, im Kunstbereich ausstellen, plötzlich nach draußen gehen. Und das war eine ganz neue Erfahrung für mich, total spannend.
Im Grunde genommen ist dieses ganze künstlerische Tun ja eine sehr komplexe Angelegenheit, weil ja auch tatsächlich dies als eigener wirtschaftlicher Betrieb irgendwie funktionieren muss.
Für die weiblichen Studentinnen kommt halt noch dazu, sie haben eigentlich die gleichen Chancen, aber sie kriegen eventuell dann doch ein Kind und dann hängt es doch an dem eigenen Bein dran, weil es ist die Care-Arbeit.
Da sind wir ja eigentlich schon bei der patriarchalen Faust, die einem manchmal entgegenschlägt, wenn Frau dann anfängt, davon leben zu wollen nach dem Studium.
Künstlersozialkasse ist eine ganz große Errungenschaft an diesem Punkt. Danke an alle, die sich dafür eingesetzt haben.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Boom bis Z, dem Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Ich bin Renate, eure Moderatorin, und heute wird es wieder künstlerisch, denn ich habe zwei Künstlerinnen zu Gast, zwei Künstlerinnen, die in Bremen arbeiten, und zwar die Künstlerin Anna Barth und Gertrud Schleising. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich fasse mal so ein bisschen zusammen, was ich rausgefunden habe, korrigiert mich sonst auch. Also Anna studierte freie Kunst an der Hochschule für Kunstkünste in Bremen, HFK kurz genannt hier eigentlich in Bremen immer. Und du hattest auch schon viele Einzel- und Gruppenausstellungen mit Gemälden und ein Atelierstipendium im Zentrum für Kunst im Tabakquartier. Du hast im Vorgespräch schon gesagt, gehörst sozusagen zur ersten Generation, die das mit bewohnt.
Genau. Da bin ich aktuell drin mit meinem Atelier.
Und somit wechseln wir nochmal die Weserseite und gehen so Richtung Güterbahnhof. Und da finden wir Gertrud Schleising. Du studiertest Tanz, das wusste ich noch gar nicht.
Ja, bevor ich in die freie Malerei gegangen bin, war ich auf klassischem Bühnentanz.
Und dann Malerei, genau. Und das eben an der Hochschule der Künste Berlin. Genau, du bist ebenso wie Anna Mitglied im Künstlerinnenverband, GEDOC genannt. Und genau, du lebst in Bremen, dein Atelier ist im Güterbahnhof. Ich höre ja immer noch so Musik, so ein bisschen das Thema Musik bei dir raus oder verfolge das so ein bisschen aus dem Fernen, aber da müssen wir gleich nochmal zukommen. Was man jetzt noch nicht hört ist, wir haben hier zwei Generationen, eigentlich sind wir ja drei Generationen zusammen am Tisch. Weißt du, zu welcher Generation du gehörst, Anna?
Ich glaube, ich gehöre zu den Millennials, also 88 geboren, über die Jahrtausendwende dann Teenager gewesen.
Ganz genau. Und du?
Ja, ich gehöre in die Gruppierung derer, die jetzt Boomer genannt werden.
Ja, dann sind wir ja eine perfekte Mischung mit mir, mit Generation X. So, dass wir so gleich drei verschiedene Abschnitte abbilden können. Eigentlich hatte ich zum Anfang so eine große Frage, oder habe ich hier stehen auf meinem Zettel, und die heißt so, was bedeutet Kunst für euch? Das ist aber eigentlich so ganz schön dolle. Wollen wir da jetzt schon drüber reden, oder? Was denkt ihr? Kann man das so sagen? Als Künstlerin, was bedeutet Kunst für einen? Also
würde sagen, schon. Also für mich ist das künstlerische Tun im allerweitesten Sinn ein Job wie jeder andere, mit einer gesellschaftlichen Verantwortung und mit einem Auftrag verbunden aus dem beruflichen Feld, welches dann die Kunst ist, Einträge und Beiträge in diese Gesellschaft reinzugeben und sie aktiv mitzugestalten. Und das unterscheidet sich dann für mich nicht großartig davon, wenn das jetzt ein anderer Job ist, die Medizin. Also jeder hat seine Aufgabe, und die Kunst unterscheidet sich, das künstlerische Tun, davon nicht. Es gibt eine andere Art des Kunstbegriffes noch, der sich mehr dann am Werk als solchem orientiert, welches dabei rauskommt. Mhm. Aber das hat mit der Auftragstellung an die Kunst aus meiner Sicht erstmal nicht zu tun.
Das hört sich total schön an, aber würdest du noch mal so konkret sagen, was so dann so dieser Beitrag, was dieser Beitrag sein kann?
Dieser Beitrag kann eben natürlich zwischen einem Bild und einer künstlerischen Veranstaltung, einer Performance, alles Mögliche sein. Kann auch natürlich Literatur sein, kann Musik sein. Das für mich Wesentliche ist eben, dass es einen Empfänger gibt, ein Gegenüber, und dass die Kunst nicht bei sich selber bleibt, sondern ein Verständnis, sag ich jetzt mal so, dass ich damit jemanden erreichen möchte und nicht es nur für mich tue, weil es mir liegt. Und in der Frage danach, wie man davon leben kann, dröselt sich das ja dann von selber schon auf. Ohne Empfänger und ohne einen Auftrag oder ohne das Ausführen eines Jobs wird dabei vermutlich auch keine Kohle rausspringen.
Anna nickt schon. Was denkst du?
Dem kann ich nur zustimmen. Allerdings habe ich da noch eine etwas andere Perspektive drauf. Also ich gehöre zu denjenigen, die Kunst schon von Kleinkindesalter gemacht haben. Ich habe einfach immer gezeichnet, immer gemalt. Ich war im Kunst-LK im Gymnasium und für mich gab es keinen anderen Weg, als Kunst zu studieren. Deswegen liegt für mich Kunst eher im Bereich einer Berufung, noch mehr als einem Beruf. Das heißt für mich, ich habe da so einen persönlichen Auftrag, so eine innere Motivation, Kunst auch für mich in erster Linie zu machen, anstatt für jemand anderen. Wobei ich da im Studium noch so reinwachsen musste, dass ich meine Kunst in einer Ausstellung anderen Menschen zeige. Das musste ich erst im Studium lernen tatsächlich. Und mittlerweile finde ich das aber, macht es auch Spaß und ist sehr wichtig. Also die Kunst, die ich in meinem Atelier, in meinem stillen Stübchen da vor mich hin werkele, auch nach außen zu tragen.
Für mich schließt sich das nicht aus, denn natürlich bin ich auch nicht irgendwie auf Kunst gekommen, Kunst machen zu wollen, wenn ich da nicht auch selber von bewegt wäre. Und da habe ich im Grunde genommen auch von Kindheit an Kunst gemacht, hatte eben unterschiedliche TeampartnerInnen, kleine Schwestern. Und dann nachher eben auch Kinder. Und die Orientierung, mit der ich an den Start gegangen bin, die zunächst neben allen möglichen, was auch Kostüm und Theaterstückchen war, war eben schon auch ein Bühnenverständnis, was der bildenden Kunst ja erstmal nicht so innewohnt. Und damit ist das eben anders auch für mich in einem. Also ohne ein Publikum, das dann auch klatscht, im weitesten Sinn, ist das mit der Bühne dann auch irgendwie trostlos.
Würdest du sagen, du bist dann einfach so aus deiner eigenen schüchternen Sprache in so eine extrovertiertere Sprache gekommen, weil du sozusagen sich damit ausdrückst und dann sagst so, ja, du musst im Studium lernen, ja, das muss, jemand soll auch merken, was ich zu sagen habe, weil du sagst ja ganz viel, während du arbeitest, oder?
Genau, ich gehöre zu den introvertierten Typ von Mensch und mir fällt es grundsätzlich eher schwer, überhaupt vor Menschen zu sprechen. Deswegen ein großer Schritt, hier beim Podcast mitzumachen. Danke, Gertrud.
Ich habe mich hier ausgesucht.
Aber niemand wurde gezwungen.
Genau,
kleiner
aber
Disclaimer.
Es gibt auch für introvertierte, schüchterne Menschen gewisse Möglichkeiten, gewisse Methoden. Also man kann ja ein Portfolio herstellen zum Beispiel.
Nee, meine ich ja auch. Also die Malerei ist doch dann da. Dann
genau,
musst du ja nicht unbedingt was sagen, weil die Malerei ist ja dann deine Sprache.
Richtig, das könnte man meinen. Also man kann Malerei und mittlerweile mache ich auch Installation und kombiniere diese beiden Bereiche. Damit kann man super schöne Portfolios machen und auch einen Text, so Konzepttext. Das lässt sich ja alles schön alleine machen, auch im Stillen. Das ist kein Problem. Nur sobald es dann an die Präsentation geht, also wenn man eine Ausstellung macht, eine Ausstellungssituation. Auf der Ausstellungseröffnung sind so viele Menschen. Du musst mit irgendwem irgendwie ins Gespräch kommen. Das lässt sich fast nicht vermeiden. Von daher ist alles, also wie ich festgestellt habe, wirklich Übung. Machen, machen und machen.
Und kommen wir da schon so ein bisschen in dieses, wie kann man davon leben und was gibt's für Tipps, um überhaupt weiter reinzusteigen, wenn man so innerlich sagt, entweder irgendwelche Eltern hören zu, das Kind überlegt es zu machen und die denken, oh Gott, wie sollen wir das nur machen, wie können wir das gut unterstützen, oder Menschen, die selber jetzt mitten im Studium noch sind und denken, ja, was wird werden, wie kann ich davon leben? Geht das jetzt schon so in so eine Richtung, eure Tipps, dass man sagt, ja, machen, überwinden, sich überwinden, darüber, über die Arbeit zu sprechen, oder?
Also meine Eltern haben zum Beispiel mich nie davon abgehalten. Die haben immer gesagt, Anna, mach, was du möchtest. Geh deinen eigenen Weg. Und das mache ich jetzt auch genauso. Dazu kommt, dass ich aus einem Haus komme, das nie so wirklich wohlhabend war jetzt in dem Sinne. Ich bin in Russland geboren, auf dem Land. Da hatte man wirklich nicht viel. Und wir haben gelernt, wir waren auch Selbstversorger. Wir haben echt gelernt, mit wenig zurechtzukommen. Und ich glaube, das kommt mir jetzt wirklich auch zugute, dass ich in meinem Lebensstil nicht verschwenderisch bin. Ich bin zufrieden mit relativ wenig. Genau, aber trotzdem muss man ja irgendwie die Miete zahlen. Das ist ja das Ding. Und da kann ich nur sagen, immer weiter ausprobieren. Also es gibt verschiedene Stipendien, es gibt verschiedene Preise, Kunstpreise. Ausstellungshonorar gibt es mittlerweile immer mehr, zum Glück.
Ach, und es gab vorher kein Ausstellungshonorar?
Nein. Ich habe jetzt gerade im Zusammenhang mit einem Sprechstück zum Jubiläum des Künstlerinnenverbandes alte Protokolle der GEDOK durchgelesen, 20 Jahre protokollierte GEDOK-Arbeit. Und da ist das dann ein Meilenstein Mitte der 90er, wo die Bundes-GEDOK sich mit knapper Mehrheit dazu durchringen konnte, Ausstellungshonorare zu fordern. Wie schnell das dann zu einer Umsetzung kam oder wie bescheiden es in der Umsetzung ja immer noch ist. Also da, wo Steuergelder vergeben werden, wo es Institutionen und Häuser sind, sind sie jetzt dazu verpflichtet, das zu tun. Aber es gibt ja noch weite Kreise, in denen da ohne Ausstellungshonorar operiert wird.
Ja, dazu muss man ja aber sagen, man muss ja die Kunst auch herstellen. Das heißt, man hat unheimlich viel Materialkosten vorher.
Richtig. Also ja.
Fahrtkosten, Verpackung. Das alles dahin bringen? Also ich so ja, in meiner naiven, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung.
Ja, das Bild dahin bringen. Ich wollte nochmal anschließen an das, was Anna gerade gesagt hat. Also auch ich komme aus bescheidenen Verhältnissen, wo keine finanzielle Power hinter meinem Entschluss war. Und trotzdem war der dann massiv mütterlicherseits geprägt, nämlich in ihrem Bezweifeln, dass ich auf der Bühne auf einem Bein nicht stehen könnte. Sie wähnte also mit dem klassischen Tanz, das sei ihr doch irgendwie bedenklich. Und weil da dann ein gewisser familiärer Druck aufgebaut wurde, habe ich versucht, mich dem zu entziehen, während ich in der Praxis eigentlich nichts anderes als Tanz und die Bühne im Kopf hatte und auch mein ganzer Alltag davon geprägt war, auf der Spitze dieses Ding da zu machen. Und dann habe ich eben, um das praktisch jetzt mal zu beenden, dieses du solltest doch, du müsstest doch, zum Teil dann auch noch mit Tränen untermalt, gesagt, ja, okay, ich habe es jetzt verstanden. Ich bewerbe mich noch für Bühnenbild und ich bewerbe mich auch noch für Schauspiel. Und im Stillen dachte ich, und wenn ich dann bei beidem durchgefallen bin, dann habe ich den Beweis angetreten, dass ich ja zu nichts anderem tauge als zum Tanzen. Und dann habe ich das eben gemacht und da zeigt sich eben auch schon, dass ich es machen konnte. Also ich konnte eben neben dem, was ich wollte, habe ich mir dann da verschiedene Texte drauf geschaufelt, um dann da in dem Vorsprechen Gretchen und Johanna auf die Bühne zu bringen und habe eben auch eine Mappe angefertigt mit Sachzeichnung für die bildnerische Prüfung und hatte in der Schule natürlich, also das ist alles praktisch schulbegleitend, in der Schule natürlich Kunst abgewählt, weil mir das viel zu aufwendig war. Ich war nach Musik gegangen, ich hatte auch mal Pianistin werden wollen und Musik war für mich sozusagen aus der Tasche zu gestalten, da brauchte ich keine Zeit für, ich brauchte alle Zeit zum Tanzen. Und dass ich dann praktisch doch im ersten Angang da in der Prüfung durchgekommen bin und dann plötzlich im Bühnenbildbereich war, das war schon auch irgendwie überraschend. Und dann merkte ich eben, dass das, was ich eigentlich wollte, nämlich beides, dass es nicht ging und dass ich mich entscheiden musste. Und dann habe ich mich eben, und das hing dann auch mit Entwicklungen an der Deutschen Oper in Berlin zusammen, wo das Repertoire sich sehr änderte und sehr altmodisch wurde und so. Und ich dann dachte, entweder ich gehe jetzt nach Köln oder ich gehe nach Hamburg oder ich gehe nach Stuttgart, Krenko, Neumayer, irgend sowas muss es dann sein. Oder ich bleibe hier und da kann ich auch jetzt, wir konnten wechseln, wir konnten aus dieser Vorlehre statt in Bühnenbild auch noch in die Freie gehen. Flucht nach vorne. Gut, dann mache ich jetzt freie Malerei. Und was meine Mutti dann dazu gedacht hat, das habe ich nicht mehr gefragt.
Auch ein schöner Weg.
Das heißt, im Studium hat sich auch viel geändert. Also ihr konntet wechseln, wenn du das alles hörst, was sagst du da, Anna?
Also für mich bestand auch die Möglichkeit, in eine andere Klasse zu wechseln zum Beispiel. Oder was viele auch machen, zum Meisterschülerjahr, ganz am Ende des Studiums nochmal die Uni wechseln. Dass man in eine andere Stadt geht, an andere Professorinnen, Professor hat oder auch ins Ausland gehen. Das machen auch einige. Ich habe von dem allen nur eine Sache durchgesetzt, und zwar Auslandssemester. In Japan, da wollte ich auf jeden Fall hin. Das wusste ich schon, seitdem ich angefangen hatte zu studieren. Und habe das dann auch durchgezogen, habe die Sprache gelernt seit dem ersten Semester und bin dann, ich glaube, im vierten oder fünften Semester nach Japan gegangen. Und das war dann mein großer Ausbruch aus dem Studium. Aber aus der Malerei bin ich so nie in dem Sinne rausgegangen, sondern habe dann irgendwann gegen Ende des Studiums, als ich dann fast kurz vorm Diplom war, hatte ich ein Reisestipendium in Japan auch, wo ich mich inspirieren lassen habe von den traditionellen Malereien auf Schiebetüren. Das hat mich dann wiederum zur Installation gebracht, weil ich dann meine Malerei in ein ganz anderes Format gebracht habe. Also ich habe diesen Rahmen genutzt, um meine Malerei in einem anderen Licht sozusagen darzustellen. Und das verfolge ich jetzt auch immer noch. Also aktuell plane ich eine Outdoor-Malerei zu zeigen, dass ich auch nicht nur in dem Innenraum immer ausstelle, sondern auch etwas Wetterfestes. Es wird sich im Wind bewegen auf jeden Fall. Also Bewegung ist drin. Es wird nochmal eine ganz andere Richtung anschlagen.
Ein Outdoor-Projekt hast du ja auch schon realisiert.
Stimmt, also eine Wandmalerei, die ich zum ersten Mal auch gemacht habe dieses Jahr. Und zwar hatte ich die Einladung bekommen vom befreundeten Künstler Felix Dresen, der das Projekt Junge Bremer Wandmalerei ins Leben gerufen hat. Da hat er verschiedene Künstler, Künstlerinnen eingeladen, auf Häuserwänden, Fassaden oder noch größeren Wänden zu malen, die das sonst nicht machen.
Ach so, die das sonst nicht machen. Ja, das ist ja was anderes.
Genau. Also es gibt ja viele Leute, die machen das ständig, die ganze Zeit. Die sind darin zu Hause, Kunst im öffentlichen Raum. Habe ich bisher so noch nicht gemacht. Deswegen ist es ein experimentelles Projekt. Auch was passiert, wenn Leute, die normalerweise nur in Galerien, in Museen, im Kunstbereich ausstellen, plötzlich nach draußen gehen. Und das war eine ganz neue Erfahrung für mich. Total spannend.
Und wie ist das? Fährst du ab und zu vorbei? Oder
wenn
nicht so? Ist noch zu frisch, ne?
Also wenn es nicht geplant ist, komme ich da normalerweise nicht vorbei. Allerdings ist die Wandmalerei an einem Wohnhaus genau neben der Gesamtschule Mitte. Mhm. Das heißt, dort gibt es erstens viel Publikum, die Schüler, Schülerinnen und die Lehrer, Lehrerinnen. Zweitens besteht die große Wahrscheinlichkeit, dass auch mein Sohn irgendwann diese Schule besuchen wird. Dann werde ich es vielleicht noch mal öfters betrachten.
Ja. Schön. Wir springen ja immer so ein bisschen, aber das ist so interessant, also wie so dieser Wechsel stattfindet. Gertrud, du hast ja irgendwann ja auch nochmal wieder Musik integriert jetzt in letzter Zeit in deine Arbeiten.
Ja, also ich habe Karl Obermann, bei dem ich studiert habe, gehörte zu den Berliner Malerpoeten. Und für ihn war ein spartenübergreifendes Arbeiten normal. Mhm. Damit zeichnete er sich auch vor vielen seiner Kollegen aus. Kolleginnen gab es da nicht. Und er hat eben Musik gemacht und er war praktisch Clubkollege von Grass, Günther, Bruno Fuchs, die eben geschrieben haben und die gemalt haben oder Druckgrafik oder was auch immer. Und außerdem war er ein Menschenfreund, würde ich jetzt mal sagen. Er hat eben auch viel im öffentlichen Raum gearbeitet, Wände bemalt. Und da war er uneitel, auch dies zu tun, jetzt in irgendeiner Seniorenresidenz an die Wand. In seinem Style, also ganz er selbst an diese Wand und gut so. Und nachher ist er in seine Heimat zurückgegangen, in den Harz. Da hat er eine Stiftung gegründet und sich eben auch gesellschaftlich eingesetzt für künstlerische Bildung für Kinder. Und davon war er immer praktisch beseelt. Und so hat er auch uns damals innerhalb des Studiums, ich sag mal, väterlich unterstützt und uns Möglichkeiten vor die Füße gelegt, mit denen wir erste Schritte und Versuche für ein Leben als KünstlerIn ausprobieren konnten, was uns liegt und eben auch ein starker Ermutiger, dies jetzt eben so zu machen und sich nicht einem Produkt zu verschreiben und zu glauben, dass wenn ich etwas mache, was in einer Ebene Anklang findet, dann mich da drauf zu fokussieren oder zu konzentrieren oder zurückzuziehen, um einer Wiedererkennbarkeit Persil bleibt Persil, dass das dann auch immer das gleiche Persil ist, weil wer auch immer, wahrscheinlich ein Galerist oder eine Galeristin festgestellt hat, dass sich dieses jetzt gut verkaufen lässt, dass damit eigentlich auch noch üppiger zu wuchern ist und das ist aber praktisch mir abverlangt, in dieser Weise zu produzieren. Und das war schon eben irgendwie an ihm besonders, dass er uns nicht in diese Richtung zu beeinflussen, will ich gar nicht sagen. Also es lag auf der Hand, dass das der Weg nicht sein kann, sondern dass es eine Entwicklung braucht und ein sich auch aufblättern als Persönlichkeit und dass es kein guter Rat ist, schon in jungen Jahren zu meinen, dass es dies nun ist und ich dem immer treu bleibe. Und für mich war das dann eben auch jetzt gar nicht überraschend. Ich kann mich an Kommilitonen erinnern, die da irgendwie so ein bisschen irritiert waren, weil sie jetzt dachten, jetzt haben sie das, was es jetzt ist, und dann machen sie das jetzt eben. Während für mich das, was von ihm auch ausgestrahlt wurde, eben so eine ganz andere Möglichkeit eines Lifestyles, auch eines, die Lust behalten, den Spaß behalten, praktisch in sich trug. Und nicht jetzt das Arbeiten an so einer Vorstellung.
Hat sich das jetzt in den Zeiten verändert, glaubst du, in der Lehre auch? Oder habt ihr da eine Wahrnehmung, ob das heutzutage eher so ist, man bleibt in so einem kleinen Bereich und sichere Bank, weil alles, wenn man immer einen 10-Jahres-Plan haben muss und alles im Griff, komplett 24/7? Oder weil das klingt total toll, du wirkst auch so, als ob das so war, dass es jetzt egal war, ob es eine Studentin war oder ein Student, ihr wurdet alle so unterstützt, aber...
Ja, das war tatsächlich, das war einzigartig, sag ich mal. Das war ein ganz großes Glück. Und es war nicht, in der Zeit war es so nicht. Die Sparten waren noch viel getrennter, als sie jetzt sind. Sie sind auch jetzt noch getrennt. Und gerade ich merke eben, wie große Berührungsängste es gibt zwischen dem bildnerischen Bereich und dem darstellerischen, so als ob das eine mit dem anderen so gar nicht kann. Auch die Musiker sind ganz woanders und da rührt dann das her, was ich jetzt mache, dass ich da irgendwie, sagen wir mal, freistilmäßig irgendwelche Brücken baue in Bereiche rein, wo ich dann zu einer anderen Art der Zusammenarbeit, ich sag mal, verlocke.
Es klingt super. Ich dachte immer, es gibt so viele Fälle, die man so beobachtet, so von Weiden, wo es so, man so denkt, die machen immer nur das eine und wie schaffen die das die ganze Zeit immer nur diese eine Sache zu machen und die ist dann so erfolgreich, ich könnte das nicht, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so, dass die schon immer das machen, sondern es ist ein Prozess gewesen dahin oder so. Aber das sind jetzt, ich bin ja keine Kunstwissenschaftlerin.
Also ich sag mal so, es ist sehr verlockend, wenn man etwas gefunden hat, das sich verkauft. Ja. Ein Motiv, ein Bild, das sich verkauft, dann ist es natürlich ein schöner Anreiz, um das nochmal zu wiederholen.
Ja.
halt aus wirtschaftlicher Sicht auch. Und ich komme ja aus der Klasse Baumkötter, der ja ein abstrakter Maler ist. Und diese Klasse war vorher die Karin-Kneffel-Klasse, die ja auch sehr bekannt ist, Meisterschülerin von Gerhard Richter. Und die hat einen unverwechselbaren Stil, sehr gegenständlich. Und das lieben viele Leute.
Auch.
Und verkauft sich mit Sicherheit auch wunderbar. Und ihre Schüler, Schülerinnen haben auch relativ festgelegte Positionen, sage ich jetzt mal, die alle sehr stark sind.
Erkennt man die dann auch so ein bisschen?
Also ich meine, wenn du unsicher bist, dann musst du raten und dann hast du vielleicht auch mal daneben getippt. Aber irgendwie ist es schon, ja, ist so.
Also man würde sie wahrscheinlich erkennen, also wie so eine große Geschwistergruppe auf jeden Fall. Aber auch innerhalb dieser Gruppe gibt es viele Variationen. Also ich glaube nicht, dass die alle Frontalunterricht von der Karin Kneffel bekommen haben, ihr müsst das so und so machen, anders geht's nicht. Sondern die mussten schon jeder und jede ihren eigenen Stil, die eigene Signatur finden. Und die verkauft sich dann wiederum.
Und dazu braucht es dann auch ein gewisses Vergnügen und eine Lust, sich auf eine bestimmte maltechnische, wie soll ich mal sagen, ein maltechnisch orientiertes Studium einzulassen und das auf Vorfahrt zu stellen, dies eben dieses, ich sag mal, was dem Bild dann zuträglich ist, dieses Handwerkliche auch trainieren und auszuprobieren und dann auch seinen eigenen Umgang mit Pinsel und Farbe zu finden. So wie auch ein Musikinstrument eben beherrscht werden muss, muss dafür, für diese Art der Malerei, eine bestimmte Art der Maltechnik beherrscht sein. Und das hatte mich eben überhaupt nicht gereizt. Das hatte mich überhaupt nicht interessiert. Also ja, das sind ansprechende Bilder, aber das hätte ich zum Teil eben auch überhaupt gar keine Lust gehabt. Und insofern war ich jetzt eben in einer Klasse, in der das nicht akzentuiert war, dass es darum geht, auch die eigene Malweise zu perfektionieren, wäre ich vollkommen falsch gewesen. Ich bin so ein bisschen rumgetingelt und habe eben dann auch da an der HDK andere Klassen besucht. Wir konnten dann da eben mal so in Abschlusswochengespräche reingehen und so, wo ich dann auch sah, es gibt hier den Meister und es gibt die Schüler. Also in so einem klassischen Sinn. Der Meister ist natürlich etwas besser und er verlangt von den Schülern auch, dass sie so pinseln wie er. Das ist jetzt etwas lax ausgedrückt. Da sind bestimmte Eitelkeiten. Da ist auch eine bestimmte hierarchisches Verständnis natürlich. Wenn es Professoren sind, ist es dann auch noch vielleicht patriarchal geprägt. Und so war Oppermann eben überhaupt nicht. Wir haben alle komplett unterschiedliche Sachen gemacht und er hatte die Größe, damit umgehen zu können und zu sagen, probier das mal oder so. Und es gab keine Bevorzugten, also in einem bestimmten Sinne, die ihm am nächsten waren in der Malkunst, waren ihm nicht die Liebsten oder zum Vorzeigen. Extra besonders begabte SchülerInnen vorzuführen als Meister, auch als Beweis der eigenen Kunst. So war das eben nicht. Und das war einfach großartig. Das habe ich ja damals, habe ich es praktisch nur im Vergleich so gemerkt. Also wenn ich eben in anderen Klassen war, wo es dieses Meisterverständnis des Lehrers gab. Und erst viel später habe ich eben das für mich selber auch nochmal anders ausbreiten können, was das eigentlich beinhaltet hatte, außer dass es eben im Studium eine ganz große Freiheit war.
Genau, diese Freiheit hatte ich auch bei Stefan Baumkötter. Der ist ja selber nicht gegenständlich, aber hat eine gegenständliche Klasse übernommen, die dann teilweise ganz andere Sachen gemacht haben. Und er hat das aber auch die ganze Zeit fortgeführt. Also auch die Neulinge, die Neuankömmlinge, die er dann reingeholt hat in seine Klasse, die haben alle komplett irgendwas Verschiedenartiges gemacht. Also Material steht im Vordergrund, aber im Prinzip hat jeder und jede irgendwas ihr oder sein eigenes Ding gemacht. Und es ging auch über die Sparten hinweg. Und die Leute sind dann auch in andere Klassen gewechselt, haben ihr Ding durchgezogen. Wie gesagt, das war auch eine große Freiheit im Studium. Und ich durfte meine gegenständliche Malerei fortführen. Aber mich interessiert gerade so ein anderer Satz von dir, Gertrud. Du hast gesagt, als du von deinem Professor sprachst damals, es gab damals noch keine Konkurrentinnen.
Nein.
Oder also, wie hast du das formuliert?
Keine Professorinnen. Es gab an der HDK in Berlin keine einzige Professorin. Es waren alles Männer.
Wann war das ungefähr?
Das war in den frühen 80ern.
Das hat sich ja jetzt mittlerweile sehr geändert,
ja,
oder?
Das hat sich geändert. Und es war, ja, also in dieser Vorlehre, also in diesem ersten Studienjahr, aus dem ich dann ja noch mit diesem Bühnenbildgeist dann da rausgegangen bin, war ein Drittel Mädels.
Von den Studentinnen, oder?
Ja. Also es war nicht halbe-halbe, deutlich nicht halbe-halbe. Und wir konnten uns die Klassen aussuchen. Wir wurden also nicht irgendwie ausgesucht. Und in verschiedener Hinsicht war das schon auch irgendwie krass. Also auch so eine Herablassung. Naja, jetzt malen sie hier noch so ein bisschen, dann kriegen sie ein Kind, dann haben wir die Sache sowieso erledigt. Also auch irgendwie, als ob es sich nicht richtig lohnen würde, dass da jetzt hier Energie und Aufwand betrieben wird, um da was voranzubringen, weil das sowieso nichts wird.
Die machen dann nur was für einen Hausgebrauch.
Die machen dann was für einen Hausgebrauch später davon. Und auch in dieser Hinsicht war Oppermann eben eine Ausnahme.
Da sind wir ja eigentlich schon bei der patriarchalen Faust, die man dann, die einem manchmal entgegenschlägt, wenn Frau dann anfängt, davon leben zu wollen nach dem Studium. Der Gender Pay Gap, der ist ja auch in eurem Bereich allgegenwärtig.
In meinem Sprechstück gibt es eine Formulierung, ganz wörtlich kriege ich es jetzt nicht hin. Auch 2023 waren im Bereich der Selbstständigen mit 83% die künstlerischen Berufe, die meist mit dieser höchsten Prozentzahl vertreten. Und mehr als ein Drittel der Künstlerinnen verdient ein monatliches Netto unter 1.100 Euro. Die muss man erstmal zusammenkriegen. Ja, also das ist jetzt nicht viel, aber um das zu schaffen, muss schon ganz schön rangeklotzt werden. Also das Geld liegt für uns nicht auf der Straße. Und ich sage mal so, Galeristinnen sind auch nicht nur frauenfreundlich. Auch Galeristinnen müssen ja das wirtschaftliche Phänomen ihres Unterfangs da finanzieren. Und wenn sie eben mit Männern mehr Geld verdienen können, dann können wir ihnen das ja auch gar nicht so krumm nehmen, dass sie eben einfach wirtschaftlich denken. Das ist auch ein Bereich, in dem das eben am meisten klafft. In anderen Bereichen ist schon auch ein Bestreben wahrnehmbar, dass da um mehr Gleichstellung, Gleichberechtigung und Chancengleichheit gerungen wird. Und je nachdem, wer in welcher Jury worüber befindet, fällt es dann eben günstiger oder ungünstiger aus.
Und ich knüpfe nochmal an diese Aussage von dir, Gertrud, an, dass du gesagt hast, dass viele der weiblichen Studentinnen das vielleicht gar nicht weiter fortführen würden nach dem Studium. Das jetzt auf heute bezogen, also ich habe das Gefühl, jetzt ist gerade so 50-50 Studentinnen, Studenten und die Berufsaussichten sind halt für alle relativ gleich mau, egal welches Geschlecht. Aber für die weiblichen Studentinnen kommt halt noch dazu,
die Care-Verantwortung.
Sie haben eigentlich die gleichen Chancen, aber sie kriegen eventuell dann doch ein Kind und dann hängt es doch an dem eigenen Bein dran, weil es ist die Care-Arbeit, die einen vielleicht davon abhält, so wie ich nach dem Meisterschülerstudium dann vielleicht in eine andere Stadt zu ziehen, eine Galerie zu finden und vielleicht abzuheben, man weiß ja nie. Aber ich bin in Bremen geblieben zum Beispiel. Und hatte jetzt nicht die Chance, nochmal die AD mich zu bewerben und ein Auslandsstudium hinten dran zu hängen.
Und dann gibt es irgendwann halt auch eine Altersbeschränkung, ne?
Genau.
Bei vielen Dingen.
Genau.
Das heißt, man muss irgendwie so und so oft schon ausgestellt haben, das nachweisen oft, ein Studium. Und dann darf man nur so und so alt sein für Nachwuchs. Und dann irgendwann gibt es wahrscheinlich nicht mehr so viele Stipendien. Oder andere. Und woher wisst ihr denn, wo ihr überall diese Stipendien und diese ganzen Sachen findet?
Also es ist ja im Grunde genommen ist dieses ganze künstlerische Tun ja eine sehr komplexe Angelegenheit, weil ja auch tatsächlich dies als eigener wirtschaftlicher Betrieb irgendwie funktionieren muss. Das heißt, nicht nur Miete muss bezahlt werden, sondern auch Krankenversicherung, Künstlersozialkasse ist eine ganz große Errungenschaft an diesem Punkt. Danke an alle, die sich dafür eingesetzt haben. Und natürlich müssen wir auch irgendwie unser Jahr planen und wir müssen uns informieren, wo was abzugreifen ist, wo wir uns bewerben können. Dieses dauernde Bewerben müssen, sich dauernd bewerben müssen und immer auch eigentlich mit jeder Bewerbung so eine Art Unikat abzuliefern, um den Geschmack des Auslobers irgendwie zu treffen oder zu spüren oder was. Und im gleichen Maß natürlich auch mehr Absagen verkraften zu müssen und trotzdem dabei zu bleiben. Das zeigt eben schon, dass wir eigentlich in bestimmter Hinsicht gar nicht anders können, als es das zu machen, kannst du es gar nicht durchhalten. Also du musst davon überzeugt sein, dass es das jetzt ist und dass es eben auch Durststrecken, sehr durstige Strecken geben kann und dass es trotzdem richtig ist, das jetzt so zu tun und diesen ganzen Struss und diesen ganzen Stress und die ganzen Trouble um dieses ganze Bewerben und diese ganzen dämlichen Formulare und diese ganzen Online-Blätter, die dann zum Teil nicht auszufüllen gehen oder mit irgendwelchen Programmen nicht zu unterschreiben sind und so weiter und so weiter. Dies ist extrem nervig und das müssen wir leisten und dabei aber trotzdem in diesem kreativen, wie soll man sagen, Feeling bleiben, weil wir sonst ja auch gar kein Bild aufs Blatt kriegen würden.
Und dabei habt ihr weniger Zeit unter Umständen, weil ihr noch in Care-Verantwortung seid. Und seid sozusagen
Multitasking.
Benachteiligt dadurch, dass dann die männlichen Kollegen da vielleicht schneller alles ausgeführt haben.
Ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, woran das jetzt liegt, dass die männlichen Kollegen, die auch Kinder haben, viele männliche Künstler haben ja sehr viele Kinder.
Richtig, ist ja auch eine Mutti.
Genau.
Da ist ja dann auch eine Mutti da.
Aber genau, da muss man sich schon richtig gut reinfuchsen, um diese ganze Bewerbungsmodalitäten relativ locker über die Bühne zu kriegen. Also eine gute Sache ist immer, ein fertiges Portfolio zur Hand zu haben, ein gewisses künstlerisches Statement, das man vielleicht nur noch abändern muss. Und dann ist für viele Bewerbungsunterlagen auch schon Check. Das kann man dann so einreichen. Also wenn da eine gewisse Routine mit reinkommt. Ich finde das schon mal besser, als jedes Mal auf postalischem Weg Kataloge einsenden zu müssen.
Und noch den Rückumschlag mit dem Porto bitte beilegen. Und auch auf dem Formblatt angekreuzt zu haben, dass wir das getan haben.
Oder die Bearbeitungsgebühr.
Die Bearbeitungsgebühr auch noch, ja.
Da liegt ja die Frage nahe, was würdet ihr euch wünschen und brauchen, damit ihr als Künstlerin wirklich noch besser sorgenfreier arbeiten könnt. Es soll jetzt ja auch nicht so ein Klagegespräch werden.
Nein.
Aber ihr macht es ja, also ihr seid ja schon drin.
Wir sind ja schon am Klagen.
Nein,
das sind ja strukturelle Fragen. Also das sind ja welche, die noch weit vor dem Formblatt oder dem Portfolio, welches wir zur Hand haben müssen, liegen. Nämlich, wo jetzt das künstlerische Tun innerhalb des gesellschaftlichen Seins oder Prozesses angesiedelt ist. Und welche Wertschätzung dem zukommt oder unter welchem Fahnen es daher segelt, mit welchen Behauptungen und so weiter und wie die Praxis dann eigentlich aussieht, die dann eben solche Formblätter und Antragsformulare produziert. Und dies ist eben auch so ein bisschen wildwuchsmäßig, sag ich mal, weil natürlich haben wir das jetzt auch alle gehört, dass eben das Künstlerische und die Kunst als solche in gesellschaftlichem Wandel, wie wir ihn jetzt haben, natürlich alle voranbringt und für alle überlebensnotwendig ist. Und nach Corona wissen wir das alle noch viel mehr. Auch aus dem Kultusministerium hören wir das, dass das alles so ist. Aber die Realität ist eben eine andere. Und da bewegen wir uns eben zwischen Auftragsmöglichkeiten, die im Bildungsbereich angesiedelt sind oder über Institutionen, die sich für das Künstlerische stark machen. Und ich sag mal so, du sagst auch, dass du bescheiden bist und ich bin es auch. Ich sag mal, die Chance mit dem Arbeitsaufwand, den wir uns abverlangen und den wir uns auch irgendwie fast mit ganzer Selbstverständlichkeit machen wir das einfach so, laufen wir da hochtourig und machen dies alles und haben dabei auch noch natürlich ein Vergnügen, würden andere sich an den Kopf fassen und sagen, nee, aber wirklich nicht. Da kommt dann die Sache mit der Berufung oder der Begabung oder das ausleben können, was uns zutiefst auch prägt. Und sonst kannst du woanders wirklich auch in diesem Dschungel, in diesem gesellschaftlichen Dschungel zwischen Bildung und Arbeitsamt, sage ich mal, natürlich woanders schneller zu Geld kommen und auch zu mehr.
Ja, es ist ja fast schon so ein Unding, einen Job zu machen, der einem Spaß macht und dann noch zu verlangen, dass man gut bezahlt wird.
Ja, und das finde ich eben so wunderbar, das machen zu können, was ich machen will und darin autonom zu sein. Und alles hat seinen Preis Und dies hat eben diesen Preis, der sich in Preisen dann auch irgendwie abbildet. Und was du vorhin sagtest, Anna, dass es auch sich gut anfühlt, eben ein Bild verkauft zu haben und Geld dafür bekommen zu haben. Oh ja, das ist schon schön. Und trotzdem bin ich eben dann irgendwie mit dem Wunsch, für mich selber nochmal weiterzukommen, noch in andere Bereiche vorgestoßen, in denen dann eben kein Bild mehr zu verkaufen ist, sondern wo es dann andere Fördermittel auch braucht, um das überhaupt umsetzen zu können. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier für dieses Jubiläumsstück 20 Frauen in der Crew habe und ich nicht will, dass die das natürlich alles, weil es auch ja so ein Irrwitzchen Spaß macht, dass sie das umsonst machen, sondern ich eben ihnen auch ein Honorar zahlen will und werde, bedeutet das, dass ich in einem Förderantrag eine ganz andere Summe setze und dann nur hoffen kann, dass inzwischen da oben verstanden worden ist, dass das natürlich bezahlt werden muss. Und dass also meine Honorarforderung, die sich dann bezieht auf Konzept und sagen wir mal Projektmanagement, Probenzeiten ansetzen, Kostüme anschaffen und das ganze andere da beieinander halten, ist ja dann nur ein Teil von dem. Der Rest ist die Bezahlung derer, die mitmachen. Und dies irgendwie durchzusetzen, das ist noch ganz in den Anfängen. Es geht jetzt so ein bisschen weiter schon, aber und ist eben anders als am Theater. Also was ich jetzt da mache, ist ja nicht wie im Theater, wo sie ihren Vertrag haben und wo sie dann eben ihre Rolle haben und dann müssen sie wieder lernen, sondern es ist ja auf einer anderen Ebene der Zusammenarbeit. Also sie tun es im Grunde genommen, weil sie Lust drauf haben und trotzdem sollen sie es nicht umsonst machen. Was dann dabei rauskommt, ist einfach super und geht auch mit der Flöte. Also es ist von mir das Schaffen eines Zusammenhangs, in dem über das Setzen eines Themas oder sowas Ähnlichem wie eines Themas es möglich ist, ganz verschiedene KollegInnen in ein Projekt reinzuziehen, in dem wir praktisch fernab der sonst ja üblichen, ich sag schon mal Konkurrenz, in der wir natürlich auch sind, jede muss sich irgendwie behaupten, dies ist dann aufgelöst, es ist anders als zusammen eine Ausstellung zu machen. Und dann sollen sie trotz dieses ganzen Vergnügens und all der Eindrücke und Erfahrungen, die diese Art des Miteinanders mit sich bringt, sollen sie trotzdem bezahlt werden. Und das halte ich in einer bestimmten Hinsicht für eine Beispielwirkung, die Kunst eben erreichen kann, eines anderen Miteinanders über ein künstlerisches Mittel, wo ich denke, das ist für Gesellschaft einfach gut. Niederschwellig angesiedelt und ja. Und dafür Fördermittel zu kriegen, ist eben auch noch irgendwie Neuland.
Kannst du noch mal sagen, wann wird das gezeigt? Wurde das dann schon gezeigt, wenn wir oder gehen?
Also Ü40 und es ist eben ein Unikat. Also diese ganzen Gruppengeschichten, die ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe, sind eben eigentlich immer Unikate. Und wir machen das am 3. November in Tor 40, weil, muss ich auch schon so sagen, es nicht möglich war für uns die Städtische Galerie oder das Foyer der Kunsthalle zu bekommen. Wir gerne mehr Reichweite gehabt hätten und dass dann eben auch kulturpolitische Entscheidungen sind, womit eine Stadt eben ihr kulturelles Marketing pflegt, das ist jetzt kritisch, und wo eben auch in mancher Hinsicht noch von etlichen Häusern ein sehr konservatives Kunstverständnis gepflegt wird, das noch die Reste eines Bildungsbürgertums anspricht und nicht so wirklich auf Zukunft gebügelt ist.
Mir fällt ja nochmal die Veranstaltung auch im Rahmen des Jubiläumsfestivals ein, das Unbescheidenheitstraining. Ich habe es leider verpasst, aber vielleicht braucht man da auch mehr davon.
Da hätte ich auch gern teilgenommen.
So, also gerade als du nochmal erzählt hast, ne?
Ja, Unbescheidenheit sicher, das ist ja dann auch so ein Frauending, nicht? Sich zurückzunehmen, irgendwie das andere mindestens so auch, ja, natürlich seine Berechtigung und so weiter und so weiter.
Es gibt sogar Begriff dazu, Gender Confidence Gap gibt's sogar, also nicht nur den Pay Gap, auch den Confidence Gap.
Ja, also wir sind ja sowas von bescheiden und es fehlt eben bei der Bescheidenheit dann eben auch an einer bestimmten Art, also vielleicht Wut Vielleicht braucht es partiell einfach mehr Wut, sich jetzt mal gegen dieses ganze andere, was so selbstverständlich unbescheiden genommen wird, sich mit einem gewissen Wutfaktor mutig durchzusetzen und zu sagen, so, hier bin ich kann nicht anders, mach das jetzt so, und da drin auch eine Spur von Protest zu signalisieren.
Und da sind wir auch nicht alleine. Also man muss da ja nicht als Einzelperson kämpfen, sondern es gibt also mein Steckenpferd Mutter und Kind. Die Mutterschaft, da gibt es halt verschiedene Organisationen, also zum Beispiel Mehr Mütter für die Kunst in Hamburg oder Kunst und Kind in Berlin. Das sind halt solche Organisationen, die sich aktiv dafür einsetzen, dass Mütter in der Kunstwelt bessere Bedingungen bekommen. Zum Beispiel bei Residenzprogrammen, dass die Altersbeschränkung noch ein bisschen weiter rausgerückt wird.
Und dass das Kind vielleicht auch mal mitgenommen werden
das
kann.
Auch. Mhm. Und gibt es noch mehr? Was gibt es noch so für Bedingungen?
Allein das Kind mitnehmen zu dürfen, dass es halt dafür auch vielleicht eine extra Pauschale gibt, wenn zum Beispiel an Flugkosten denken könnte. Und was gibt es noch? Also die Betreuung vor Ort, wenn man zum Beispiel alleinerziehend ist oder allein den Raum für das Kind, dass man zusammen irgendwo untergebracht wird.
Ja, und dass jemand vielleicht auch mal nach dem Kind schaut oder sich beschäftigt, wenn irgendwelche Bilder an die Wand gebracht werden müssen. Ja. Mhm. Und da gibt es eben dann auch unterschiedliche Bedingungen, die das erleichtern. Also wenn jetzt da ein hilfreiches Team des Hauses engagiert ist und da mit zupackt, ist natürlich anders, als wenn in manchen Zusammenhängen die Künstlerin nicht nur gebeten ist, dies alles alleine zu tun, sondern auch noch den Sockel mitbringen muss und die technischen Geräte, die sie vielleicht auch noch braucht, und dass sie diese dann auch vor Ort zusammenstöpselt.
Während sie auf ihr Kind aufpasst.
Während das Kind um sie rum hüpft.
Aber auch wegen der Bezahlung. Gibt es nicht mittlerweile auch so einen Rechner, ich weiß nicht, vom BBK?
Ja.
So als Orientierungshilfe.
So ein Orientierungsrechner. Und dass es eben einen Orientierungsrechner gibt, an dem wir uns erstmal orientieren könnten, was da jetzt also auch an Stundensätzen, an Tagessätzen, vergleichsweise zu dem, was in der darstellenden Kunst natürlich längst an der Tagesordnung ist. Da wird ja kein Auftritt gemacht, wo nicht vorher klar ist, wie die Sache mit der Gage ist. Wir kommen da, und dann ist es eben tatsächlich auch manchmal unserem eigenen Verhandlungsgeschick beziehungsweise unserer Unbescheidenheit entsprechend, was wir da rausholen können, weil es praktisch sowas wie einen Tarifvertrag oder so natürlich nicht gibt. Also, sondern wir uns auch immer da bewegen, dass wir natürlich auch wissen, als ich da mal angefragt worden war, fühlte ich mich zunächst geschmeichelt von irgendeinem Kunstverein. Oh, hoho. Und als sie dann sagten, ja, nee, also Honorare können wir ja auch gar nicht zahlen. Und wir stellen ja dann auch Sekt und Wasser für die Eröffnung. Und wir bezahlen den Redner. Und mehr ist jetzt da auch nicht drin.
Aber die Künstlerin nicht.
Die Künstlerin
so,
nicht.
Die Person, die redet, wird aber dann bezahlt.
Ja, natürlich. Das sind ja Kunstwissenschaftler, das sind auch kulturkritische, ausgebildete Menschen. Die kann man natürlich, also so. Und dass dann praktisch signalisiert wird, dann eben nicht. Es gibt genug andere, die das zu diesen Konditionen tun. Und da kommen wir dann praktisch in diesen, sag ich mal, leicht morastigen Bereich rein, in dem nämlich in Kunstvereinen zum Beispiel, die eben tatsächlich ja auch über ein schmales Budget nur verfügen, das sei jetzt mal unbenommen, dann eben die kommen, die zu diesen Konditionen natürlich locker ihre Bilder an die Wand bringen können, weil ihre eigene Finanzierung woanders stabil gehalten wird. Ich will jetzt gar nicht irgendwelche Finanzdirektoren und Alpenfeilchen malende Gattinnen diskreditieren. Aber in diesen Zusammenhängen ist es für uns tatsächlich eine Konkurrenz. Denn wir müssen oder wollen oder davon leben. Für die anderen ist es mehr wie ein Luxusgeschäft. Ich habe dann da nicht ausgestellt.
Also das perfekte Museum, die perfekte Galerie wäre, die eben familienfreundlich und fair Gage zahlt,
ja,
und transparent und paritätisch ausstellt, oder?
Ja, und nicht nur sagt, ja, und das sollten Sie jetzt auch wirklich berücksichtigen. Sie haben ja die Möglichkeit, hier Bilder zu verkaufen, zum Beispiel. Ja?
Oder es gehört zu ihrem Selbstmarketing, dass sie hier ausstellen dürfen. Naja, dazu muss man natürlich sagen, die einzelnen Kunstvereine, Galerien, die haben natürlich auch knappes Budget. Das hattest du ja vorhin auch gesagt. Und eigentlich müsste es ja noch so eine extra Förderung irgendwie in den Topf geben, extra für solche Anliegen. Mhm. Aber existiert halt nicht, meines Wissens nach. Mhm. Sodass dann die Kunsthäuser daraus schöpfen könnten.
Ja.
Und dann wäre das auch umsetzbar.
Ich bin da jetzt auch nicht wirklich informiert, wie das ist in Berlin mit den Ausstellungshonoraren. Es soll ja irgendwie mindestens einen Schritt weiter sein als hier. Und dass es hier eben immer noch nicht umgesetzt ist, wird ja auch damit begründet, dass es aus diesem Topf, der da jetzt zur Verfügung steht, nicht genommen werden kann, sondern dass es dann einen extra Topf bräuchte. Und wo nehmen wir den nun her in Zeiten wie diesen?
Mm.
Ja.
Ja, im Gegenteil, es werden doch sogar drastische Kürzungen stattfinden nächstes Jahr und übernächstes Jahr, die also nicht nur für weibliche Künstlerinnen, sondern die Kunstwelt allgemein einschneidend sein werden. Ja.
Der BBK hat sich in Berlin auch einer Kampagne angeschlossen, die im Grunde genommen vom Theater aus geht. Und ich war jetzt am vergangenen Wochenende mal kurz in der Hauptstadt. Und da haben die dann an verschiedenen Häusern ganz große Banner gehängt über die Notwendigkeit, auch den Kunstbetrieb nicht aus den Augen zu verlieren. Ja.
Und die freie Szene auch.
Und die freie Szene, ja. Und wir sind natürlich in bestimmter Hinsicht, ist der bildnerische Bereich eben anders, nochmal freie Szene als Theater und Schauspielhäuser. Aber es gibt ja auch in diesem Bereich, also in dem freien Bereich, genug kleine Kompanien, die Theater machen, die Tanz praktizieren und so. Die sind dann alle am allerersten davon gekniffen.
Aber dann lasst uns doch noch mal nach vorn gucken. Was ist bei euch jeweils geplant? Kleiner Werbeblock. Was sind eure nächsten Aktivitäten, Aktionen, Ausstellungen? Wo kann man euch treffen?
Also es häuft sich immer im Herbst, habe ich das Gefühl.
Genau, bis zum Beginn der Sommerferien sieht es noch alles übersichtlich aus. Und das hängt auch natürlich ein bisschen damit zusammen, dass wenn es jetzt vom Ressort bewilligte Fördermittel sind, die Bewilligung tatsächlich vielfach erst irgendwie im Mai durch ist. Und wer nicht, wie soll man sagen, wild entschlossen davon ausgeht, ich krieg's nicht, ich mach's auch ohne das, dann bedeutet das, dass das in der zweiten Jahreshälfte, also nach den Sommerferien, alles in so eine Art von Stau gerät, in dem das dann irgendwie durchgeführt werden muss. Und das zeigt zum einen eben die Abhängigkeit dann auch vom Kulturressort und den Fördermöglichkeiten, die da angeboten werden. Projektförderung, Katalog, Fördermittel beantragen und dass das in diesem Jahr schon zu Ende September geleistet werden muss. Das aber hieß, also vor Ostern, das wäre schon früh, wenn man das vor Ostern schon wüsste, welche Projekte die Förderung bekommen und welche nicht. Und auch der Künstlerinnenverband schreibt einmal jährlich Fördermittel aus, die auch in diesem Jahr schon beantragt werden mussten, sogar zu Ende August, meine ich sogar. Und die sind dann etwas stabiler. Aber damit ist ja dann auch nur ein Projekt für ein Jahr erstmal irgendwie in so einem halbtrockenen Tuch und mehr ist es nicht. Und der Rest hängt dann eben dann auch in einem hohen Maß von der eigenen Rührigkeit und dem eigenen Zutrauen ab, wie viel schaufle ich mir da wann, worauf und wie viel Projekte in welcher Art von Schuldings oder Quartier e.V. oder so kann ich da noch zwischenschieben und wann bin ich eigentlich über der Kante. Und ich habe also in diesem Jahr schon etliches durch, was ich in diesem performativen Sinn mit Beteiligung und so weiter für erfolgreich erklären würde. Ich habe 2 Salons gemacht. Ich habe am Theaterberg in der Koop mit Shakespeare Company und Quantenschaum 2-mal Schmetterlinge fliegen lassen und dann jetzt eben dieses umfangreiche Textunterfangen mit den 20 Kolleginnen für das Jubiläum des Künstlerinnenverbandes. Und dazu gibt es auch nochmal eine Ablegerveranstaltung im Sieger Vorwerk, die ist jetzt am vergangenen Sonntag eröffnet worden. Und in diesem Rahmen bin ich mit meinem Drei-Grazien-Kollektiv nochmal zu erleben zu Schönheit und Nachhaltigkeit am 23. November. Anmeldung unter info@vorwerk-sieke.de, glaube ich. Kann man auf der Seite gucken.
Verlinken wir.
Wir sind übrigens auch das 3-Grazien-Kollektiv und das zeigt eben irgendwie, worauf ich große Lust habe. Wir sind dann eben, wir hatten im vergangenen Jahr Samuel Beckett's Theaterstück Kommen und Gehen einstudiert, zu dritt. Und wir haben es jetzt in Hans-Werner Kirschmanns Ausstellung im Marxhaus in 3 Varianten, in 3 Räumen mit unterschiedlicher Choreografie aufgeführt. Und das war irgendwie richtig super. Und es war auch für das Haus super, weil natürlich auch die Wahrnehmung so einer Ausstellung nochmal in so einer Art von Zusammenspiel irgendwie besonders ist. Also das 3-Grazien-Kollektiv zu Schönheit und Nachhaltigkeit im Sieger Vorwerk und dann auch nochmal im Marxhaus am 7. Dezember ein Workshop zu Heinrich Heine, der ja da auch auf dem Hügel hinter der Kunsthalle sitzt.
Und die zurückgegebene Skulptur.
Die zurückgegebene Skulptur. Und da im Archiv gibt es ihn auch nochmal in klein. Und ich bin auf Heine gestoßen über eine Kalenderarbeit. Ich mache jedes Jahr einen Kalender. Der ist jetzt also auch druckfrisch vorhanden und ist über gertrud-schleising@udk-berlin auch zu ordern. Da hatte ich nämlich das Gedicht von Heine entdeckt, dass ein Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Sie sehnte sich so sehre nach Sonnenuntergang. Und mein Fräulein, sagt er dann zu ihr, seien Sie munter, es ist ein altes Stück. Da vorne geht sie unter, von hinten kommt sie zurück. Und an diesem Punkt hatte ich dann Heine als jetzt von Rahel van Hagen, der jüdischen Saloniere aus dem 18. Jahrhundert, von der er da massiv bejubelt wurde und auch sein Coming Out massiv befördert wurde, dachte ich nochmal, wie stand er jetzt eigentlich zu Frauen? Und daraufhin habe ich da mal so seine Literatur so ein bisschen durchgegraben und allerhand rausgefunden. Und der Workshop heißt Missing Link. Und wir suchen jetzt mal, ob wir das rauskriegen können, was uns da zu fehlen scheint. An Respekt oder an Narzissmus.
Er war ja da schon am Mansplainen in dem Gedicht jetzt gerade, ne? Also,
ja.
Würde man heute sagen.
Ja, geht gar nicht. Es geht eigentlich gar nicht.
Dann leite ich jetzt über zu deinem Werbeblog.
Tja, ich bin auch in Sieke übrigens. Ich glaube, am 17. November eröffnet der Werner Kühl-Preis.
Ah!
Da bin ich dabei, seit langen Jahren mal wieder. Und genau, läuft, glaube ich, sogar bis zum Januar, das ganze Jahresende durch. Und dann habe ich noch nachdem die offenen Ateliers 16. und 17. November im Tabakquartier sind, habe ich mich nochmal zugebombt mit einer anderen Ausstellung. Am 22. November eröffnet eine Duo-Ausstellung von mir mit Atsushi Mandami, einem Studienkollegen. Und wir stellen in der Galerie Kramer aus in Bremen im Viertel.
Wo ist die Galerie Kramer?
Das ist oben drüber bei Art & Card, also bei...
Ah ja.
Genau, also dort findet dann die Ausstellung statt und wir zeigen Malerei, Installation und Keramik.
Galerie Kramer vor dem Steintor 46.
Also eine wilde Mischung, lasst euch überraschen.
Sehr schön. Dann werden wir mal die Veranstaltung verfolgen, gucken, was ihr noch so macht.
Bitte.
Und auch ein bisschen gucken, was der Künstlerinnenverband noch so weitermacht.
Ja. Also der Künstlerinnenverband, in dem ich ja praktisch jetzt 20 Jahre drin bin, seit ich von Berlin hier rübergekommen bin, ist aus meiner Sicht aktuell an einem ganz glücklichen Punkt angekommen, dadurch, dass tatsächlich eine größere Anzahl jüngerer Kolleginnen sich entschlossen hat, dem Verband beizutreten und zu verhindern, dass das Ganze irgendwie so aus Altersgründen gewissermaßen versackt.
Also auch mehr Generationen. Macht ja Sinn.
Ja, ich habe mich dieses Jahr endlich getraut, Mitglied zu werden. Ich weiß auch nicht, was mich daran gehindert hat. Ich dachte immer, der Mitgliedsbeitrag kann ich mir nicht leisten. Und jetzt, wo ich hauptberuflich Künstlerin bin, denke ich, ich muss es mir leisten.
Auf jeden Fall.
Das für die Steuer auch. Kannst du das nicht absetzen?
Ja, das kannst du auch abschieben. Mitgliedsbeiträge kannst du auch steuerlich absetzen auf dieser Sonderseite da. Ja, also ich finde eben auch, dass das eigentlich keine Frage ist. Oder natürlich ist es eine Frage, aber gehört zu einem professionellen Kunstverständnis dazu, natürlich auch irgendwie verbandsmäßig angeschlossen zu sein und nicht dieses alles für sich alleine betreiben zu wollen und auch darin zumindest die Möglichkeit zu sehen, sich solidarisch miteinander kurz zu schließen und zueinander zu stehen und zu üben, dieses andere, was uns ja sonst in den eigenen Ansätzen beseelt, mal irgendwie, wie soll ich mal sagen, zumindest etwas zu relativieren.
Sich vernetzen ist immer eine gute Idee, glaube ich.
Ja.
Und das machen wir auch, weil wir jetzt hier übergreifend miteinander sprechen. Ich habe noch ganz viele Fragen eigentlich zu ganz vielen anderen Themen, aber das wird einfach zu lang sonst. Entweder müssen wir uns noch mal treffen und ich komme mal in den Salon oder...
Machen wir einen Atelierbesuch.
Oder einen Atelierbesuch, so. Ja. Genau. Aber fürs Erste danke ich euch, dass ihr mitgemacht habt bei diesem Generationengespräch und ich hoffe, dass ich die ein oder andere sehe und wir von den Zuhörenden vielleicht jemanden treffen. In Sieke oder im Tabakquartier, im Güterbahnhof.
Und dass andere sagen, das haben sie ja noch alles gar nicht gewusst, wie kompliziert das ist mit der Kunst.
Mhm. Dann danke schön euch.
Danke dir.
Danke sehr, danke, danke. Danke Gertrud fürs Einladen. So
ja. Das war von Boom bis Z, der Generationen-Podcast der Frauenseiten Bremen. Von Boom bis Z wird zusammen mit dem Verein Frauen lernen gemeinsam herausgegeben. Konzept und Redaktion Frauenseiten Bremen. Moderation Renate Strümpel. Besonderer Dank an unsere Gästinnen. Musik Imke Bolz, Artwork Luise Hahn mit besonderem Dank an Pia Brandt. Social Media, die Frauenseiten Social Media Unit. Schnitt Helena Bisamanis, Mastering Jana Fischer, Produktion Renate Strümpel. Ihr habt Fragen oder wollt euch einbringen? Schreibt einfach eine Mail an frauenseiten@bremen.de oder nutzt das Kontaktformular in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.